Inforadio Podcast.
Die Bischöfin, der Krieg und das Leben, das ist der Titel der heutigen Sendung. Da es nur zwei Bischöfinnen in Deutschland gibt, ist unschwer zu erraten, wer mein Gast ist. Ihr Buch steht ganz oben auf den Bestsellerlisten, In der Mitte des Lebens, Herder Verlag, 16,90 €. Da geht es um die Frau ab 50 und deshalb darf ich auch ihr Alter verraten. Geboren am 3. Juni 1958, also ist sie jetzt 51. Sie hat 4 Kinder, 4 Mädchen. Der Theologe Konrad Reiser sagte über sie, sie habe immer ihren unverbrauchten Intellekt und ihre Vitalität maximal und mit strategischem Ehrgeiz einzusetzen verstanden. Seit 1999, also im Alter von 41 Jahren, ist sie Bischöfin der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannover. Ende Oktober letzten Jahres wurde sie zur Ratsvorsitzenden der EKD gewählt. Sie ist also die Repräsentantin von 25 Millionen Protestantinnen und Protestanten in Deutschland. Ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit Bischöfin Margot Käßmann. Sehr herzlich willkommen.
Danke, ich freue mich drauf.
Frau Bischöfin, ich möchte mit Ihnen über Ihr sehr persönliches Buch reden, über die von Ihnen entfachte Afghanistan-Debatte, aber auch über ein Ereignis, das in diesen Tagen niemanden unberührt lassen kann, das Erdbeben in Haiti. Was empfinden Sie, wenn Sie diese Bilder im Fernsehen sehen?
Da empfindet jeder Mensch, denke ich, Schrecken, Mitleid und auch eine große Hilflosigkeit, dass Menschen so etwas erleiden müssen. Und ich denke, seit 1755, dem großen Erdbeben von Lissabon, führen solche Katastrophen eben auch zu zwei Fragen. Das eine ist, wie hilft man den Menschen am schnellsten? Und damals ist ja die Katastrophenhilfe auch entstanden, die Toten beerdigen, alles für die Lebenden tun. Und wo ist Gott in so einer Situation? Diese Frage, die Theodizee-Frage, ist ja seit damals viel diskutiert. Die Antwort darauf, denke ich, kann nur sein, Gott ist bei denen, die leiden. Gott versucht denen, die Angst haben und Schmerzen und auch denen, die helfen müssen in dieser Situation, Kraft zum Leben zu geben.
Aber es gibt keine Antwort letztlich auf die Frage, warum lässt der gütige Gott das zu?
Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, wir müssen theologisch fähig sein, die Ohnmacht Gottes und die Allmacht Gottes zusammenzudenken. Das fällt Menschen ja immer wieder schwer. Auf der einen Seite wollen sie gar keinen Gott, der in ihr Leben eingreift. Und ich bin auch überzeugt, Gott hält uns nicht wie Marionetten und will hier mal ein Erdbeben schicken und da eine Krankheit. Das wäre ein furchtbares Gottesbild, denke ich. Sondern der Gott, an den die Christen glauben, ist der, der selbst dem Unrecht und dem Leid sich aussetzt, am Kreuz selbst stirbt und deshalb bei denen sein kann, die solches Leid und solches Unrecht erfahren. Aber Gott schickt keine Erdbeben als Strafe. Also das hat die Bibel nun schon lange zurückgewiesen.
Und zur Erklärung, warum so etwas passiert, taugt Gott auch nicht. Und das kann man ja einfach physikalisch erklären.
Also dazu taugt Gott ganz gewiss nicht. Die meisten Katastrophen oder das meiste Leid dieser Welt ist im Übrigen menschengemacht und nicht Gott gemacht. Aber es gibt Naturkatastrophen, die, denke ich, uns auch noch mal etwas demütiger werden lassen als Menschen, dass wir meinen, wir würden alles beherrschen. Wir haben die Natur irgendwie im Griff. Schon der Tsunami hat uns da eines Besseren belehrt. Aber es ist natürlich grauenvoll, wenn gerade ein so armes Land, ein Land, das schon seit Jahren leidet, Menschen, die wirklich schon lange im Elend leben, dann auch noch eine solche Katastrophe erfahren müssen. Das rührt mich schon sehr an.
Ich will das nur noch mal kurz sagen. Sie haben es ja schon erwähnt, dieses Erdbeben vom 1. November 1755 in Lissabon, bei dem auch infolge dann eines Tsunamis zwischen geschätzt 30.000 und 100.000 Menschen ums Leben kamen. Und seither gibt es eben diesen Begriff der Theodizee. Frau Bischöfin, die Fragen, gibt es Gott? Wie kann Gott das zulassen? Warum steht Gott mir nicht bei? Stehen auch in Ihrem Buch In der Mitte des Lebens. Sie schreiben da von Ihren Wüstenzeiten des Lebens, die auch Wüstenzeiten des Glaubens sein. Jetzt mal von Haiti zu Ihnen persönlich. Warum war eigentlich nicht Ihre Brustkrebserkrankung 2006, sondern Ihre Scheidung 2007, wie Sie in dem Buch schreiben, eine Wüstenerfahrung?
Jede siebte Frau in Deutschland erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Und wenn sie krank sind, dann haben die Menschen sehr viel Mitleid. Dann versuchen sie, sie zu trösten. Da gibt es Bedauern, Begleitung. Und ich hatte ja nun auch das große Glück, dass das sehr früh entdeckt worden ist und ich also keine dramatischen Folgen erleben musste. Insofern war der Einschnitt für mich nicht so tief. Es ist natürlich so, wenn Sie an Krebs erkranken, dann wissen Sie, dass diese allgemeine Nachricht, dass der Mensch sterben muss, auch eine sehr persönliche Botschaft ist. Also insofern hat das mein Nachdenken angeregt, natürlich, und die Tiefe des Lebens sicher verstärkt. Aber diese Scheidungserfahrung oder die Scheidung öffentlich zu machen, darum ging es ja, fand ich wesentlich schwieriger, weil ich schon versuche, eine Grenze zum Privaten aufrechtzuerhalten. Also eine Bischöfin ist ein Stück öffentliche Person, aber ich finde, es gibt auch einen Privatbereich, der schutzwürdig ist. Und das öffentlich machen zu müssen, ist keine sehr angenehme Erfahrung. Und dann Menschen zu erleben, die über einen herfallen und ganz genau wissen, was falsch und was richtig ist, mir gesagt haben, ich hätte Ehebruch begangen, das sechste Gebot übertreten, sollte als Bischöfin zurücktreten und dann zu fragen, was ist der richtige Weg? Wie machst du das jetzt richtig? Ist es richtig zu flüchten? Darüber habe ich nachgedacht, wegzugehen. Ich hatte damals die Möglichkeit, in den USA an einer Universität zu arbeiten. Das habe ich überlegt. Oder standzuhalten eben und zu sagen, ich bin von meinem Senat, vom Bischofsrat, vom Kollegium gebeten worden, im Amt zu bleiben. Aber das dann durchzustehen, das fand ich, war eine auch durchaus einsame Erfahrung.
Aber Sie wären diesen Weg auch um den Preis Ihres Bischofsamtes gegangen, schreiben Sie?
Ja, das war für mich dann sehr klar. Also ich muss dazu stehen, dass meine Ehe gescheitert ist. Da gab es auch nichts mehr dran zu ändern oder zu rütteln. Das ist nicht so, dass das nicht der Versuch da gewesen wäre. Aber ich denke, das Bischofsamt muss eins sein, das getragen ist von den Mitgliedern der Kirche. Und wenn es um die Person, nicht um die Sache, wenn es um die Person Zank, sage ich jetzt mal, im weitesten Sinne gibt, dann denke ich, sollte ein Bischof, eine Bischöfin auch überlegen, das Amt zu verlassen. Das sage ich übrigens auch bei Pastorinnen und Pastoren. Wenn eine Gemeinde um die Person streitet, dann ist es manchmal besser, wie die Bibel sagt, den Staub von den Füßen zu schütteln und eine neue Strecke zu gehen.
Darf man einer Bischöfin auch etwas nicht glauben, nämlich wenn sie schreiben, sie seien auch dankbar für die Krankheit gewesen?
Also Sie müssen mir das nicht glauben, aber ich meine es ganz genau so, weil ich denke, dass eine Krankheit oder auch so eine Erkrankung ein Stück demütiger machen, das glaube ich schon. Ich habe ja immer sehr stramm nach vorne gelebt, 4 Kinder großgezogen, immer berufstätig gewesen. Also ich war immer sehr schnell und unter Druck und ich habe da gelernt, abzubremsen. Ich bin ja dann auch weggefahren, das erste Mal seit 26 Jahren ganz allein gewesen. Ich brauchte das auch und bin insofern schon dankbar. Ich glaube, ich habe eine größere innere Balance und innere Ruhe gefunden.
Sie bezeichnen sich jetzt ja auch wieder als glücklich. Was macht dieses Glück aus?
Also erstmal denke ich, bin ich sowieso glücklich, weil ich geboren bin im 20. Jahrhundert in Westeuropa. Das ist schon allein ein enormes Glück für eine Frau. Wir wissen, in vielen Ländern der Erde haben Frauen überhaupt keine Chance, überhaupt eine Ausbildung zu bekommen, geschweige denn so frei zu leben, wie Frauen hier bei uns leben können.
Aber auch viele in unserer Gesellschaft nicht.
Ich habe dieses Glück. In unserer Gesellschaft gibt es Frauen und ich denke, da müssen wir auch immer wieder für eintreten, dass alle Frauen dieses Recht haben. Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das ist ein Verfassungsgrundsatz, über den sich letzten Endes auch nicht diskutieren lässt. Ich halte den auch für biblisch geboten. Im Übrigen, Gott schuf den Menschen zum eigenen Bilde als Mann und Frau.
Ja, das sehen wir als Christen so, aber das sehen Muslime eben ein bisschen anders. Und deshalb haben wir ja auch das eine oder andere Problem, was das angeht.
Ja, aber deshalb ist sehr wichtig gewesen, dass einige muslimische Frauen darauf aufmerksam gemacht haben, dass hier keine Parallelgesellschaft entstehen kann mit irgendwie eigenen Rechten. Das sage ich ja, ich trete ein für die Religionsfreiheit von Muslimen in diesem Land. Aber wir können nicht zulassen, dass nur ein Freiheitsrecht eingeklagt wird. Die Freiheitsrechte gelten dann alle. Und deshalb haben wir für die Freiheit aller Frauen, auch der Frauen muslimischen Glaubens, in diesem Land einzutreten. Gut, das macht glücklich. Natürlich bin ich glücklich, weil ich 4 Kinder habe und meine 4 Töchter liebe ich sehr. Das ist was Wunderbares. Dafür bin ich auch dankbar. Und schließlich habe ich einen Beruf, ja, den ich auch mit Martin Luther zu sprechen als Berufung und eben nicht als Job sehe, der mich ja Tag und Nacht beschäftigt sozusagen. Also das ist eine Möglichkeit, von deinem Glauben zu reden, mit Menschen in Kontakt zu sein und gleichzeitig die großen öffentlichen Fragen aufzugreifen. Ich würde immer wieder gerne Pastorin werden, ja.
Zu den großen öffentlichen Fragen und zum Stichwort Herabsetzungen, Anfeindungen. Wie haben Sie denn die Kritik an Ihren Interviews und Ihrer Neujahrspredigt in Sachen Afghanistan erlebt, empfunden?
Ich muss sagen, ich brauche, glaube ich, irgendwann noch mal ein bisschen Abstand, um zu überlegen, was da eigentlich genau vor sich gegangen ist. Das müsste ja noch mal analysiert werden. Ich kann jetzt fast schon wieder drüber lächeln. Am Anfang habe ich einfach nur gestaunt und überlegt, was wird da von mir auf einmal erwartet? Was wird mir in den Mund gelegt? Immer ständig dasselbe Missverständnis. Ich habe das jetzt nicht mehr kommentiert. Ich habe aufgehört, das zu kommentieren, dass ich gesagt habe, nichts ist gut in Afghanistan und damit hätte ich doch nicht gesehen, dass manches eben doch auch gut sei. Also wer diese Predigt gelesen hat, ich meine, das Gute ist, das ist die meist heruntergeladene Predigt, die ich je gehalten habe, aber der wird sehen, dass ich gesagt habe, alles wird gut, ist viel zu banal als Neujahrswunsch. Denn ganz oft gilt auch, nichts ist gut. Nichts ist gut, wenn Menschen krank sind und vielleicht in diesem Jahr sterben. Nichts ist gut, wenn Kinder in der Bildungsdebatte hinten runterfallen. Nichts ist gut in Afghanistan. Nichts ist gut in der Klimafrage. Das ist eine rhetorische Anlage dieser Predigt gewesen. Ich würde sie aber wieder so halten. Weil wenn die Kirche nicht zum Frieden ruft, wenn die Kirche nicht sagt, hier müssen wir ganz genau hinschauen, wer denn dann? Also die Leute hätten sich, denke ich, wundern können, wenn ich gesagt hätte, Aufrüstung, mehr Waffen. Ich finde, wir sollten die Truppen in Afghanistan verstärken. Dann hätte ich die Aufregung verstanden. Aber sich darüber derart zu wundern, dass die Kirche vom Frieden spricht, das erstaunt mich weiterhin.
Auf der anderen Seite, Sie waren ja relativ frisch in Ihrem Amt und es schien vielleicht manchen so, dass Sie da auch mal ganz laut Hallo rufen und ein Thema richtig setzen. Also es kommt ja immer auf den Zeitpunkt an. Manche in Berlin haben gemeint, vielleicht sei die Bischöfin auch etwas dünnhäutig.
Ob ich dünnhäutig bin, weil ich kritisiert worden bin? Also erstmal muss ich sagen, es wäre ja auch ganz merkwürdig, wenn einem das völlig wurscht wäre. Also wie Leute reagieren auf die eigene Predigt. Aber in diesem Fall muss ich sagen, fand ich es nicht so schlimm. Oder ich sage mal so, ich war innerlich ruhiger, weil es eine Sache ist, inhaltlich, zu der ich voll stehe. Das war kein Lapsus. Manchmal passiert es mir auch, das gebe ich zu. Da habe ich was gesagt und denke, hättest du das genauer formuliert oder besser überlegt, dann hättest du dir das hier nicht antun müssen mit der ganzen Kritik. Aber in dieser Sache, in dieser Frage von Krieg und Frieden, stehe ich ganz klar auf der Linie der evangelischen Kirche in Deutschland. Wir haben 2007 eine Friedensdenkschrift herausgegeben, die genaue Grundsätze, ganz enge Grenzen für militärische Einsätze überhaupt definiert. Und die sagt, es kann nicht um einen gerechten Krieg gehen, sondern nur um gerechten Frieden. Und es gibt ethisch enge Maßstäbe, die gelten, wenn wir überhaupt sagen können, dass ein militärischer Einsatz gerechtfertigt ist. Weil militärische Einsätze, das wissen wir alle, immer auch zivile Opfer mit sich bringen. So, wenn jetzt dieser Vorrang des Zivilen nicht mehr erkennbar ist, dann steht die Gefahr der ethischen Legitimation auch des Afghanistan-Einsatzes in Frage. Und darin hat mich ja nun auch der Militärbischof bestätigt, der Friedensbeauftragte, die anderen Bischöfe der EKD. Also das ist Position der evangelischen Kirche in Deutschland.
Frau Bischöfin, was ist der Unterschied zwischen den folgenden Interviewäußerungen von Ihnen? Berliner Zeitung, 24. Dezember. Das, was in Afghanistan geschieht, ist in keiner Weise zu rechtfertigen. Es kann nur darum gehen, zu fragen, wie wir einen geordneten Rückzug antreten und wie eine zivile Lösungsstrategie gefunden werden kann. Und dann später, nach Kritik, auch aus den eigenen Reihen von Richard Schröder zum Beispiel, ich begreife schon, dass in Afghanistan im Moment Waffen auch dem zivilen Aufbau dienen können. Was denn nun?
Ich sehe dazwischen gar keinen Widerspruch. Sondern die Abzugsstrategie muss immer mitgedacht werden. Ich habe nie gesagt, dass wir sofort aus Afghanistan alles hinfallen lassen und rausgehen, sondern eine Abzugsstrategie muss vorhanden sein. Und ich begreife natürlich, dass Waffen auch dem Zivilen nutzen, aber sie dürfen nicht den Vorrang haben. Wenn der Bundestag 2001 beschließt, rund 1500 Soldaten für 6 Monate nach Afghanistan zu entsenden, um Terrorismus zu bekämpfen, wir 8 Jahre später 4500 deutsche Soldaten dort haben und dann diskutiert wird die Erhöhung dieses Kontingents, dann sehe ich nicht, wie das zusammen eine legitime Situation sein kann, wenn es heißt, der Vorrang muss beim Aufbau des Zivilen liegen.
Nun ist natürlich die Frage, kann ziviler Aufbau stattfinden, ohne dass das Militär diesen zivilen Aufbau unterstützt? Ich will mal einen Bundeswehrsoldaten zitieren, einen Politologen, der jetzt ein Buch herausgebracht hat über seine Einsätze in Afghanistan als Nachrichtenoffizier. Die Lage, gut 8 Jahre nach Beginn des Einsatzes, ist bereits ausreichend geschildert worden. Die internationale Schutztruppe, die afghanischen Sicherheitskräfte und die Bevölkerung liegen unter permanentem Feuer, angeführt von einer Gruppe von Islamisten, die erst Afghanistan und danach den Rest der Welt in ein Kalifat verwandeln wollen. Es wird bedroht, gebombt und gemordet. Wie soll da ziviler Aufbau stattfinden, wenn er nicht militärisch geschützt wird? Wie sollen die zivilen Aufbauhelfer denn geschützt werden?
Also, das ist natürlich jetzt ein sehr komplexes Thema. Ich habe gesagt, wir brauchen auch andere Strategien, Konflikte zu bewältigen. Und da können Sie auch Experten hören, die sagen, beispielsweise müsste man erst einmal den Drogenhandel unterbinden, der die Taliban absolut finanziert. Wie unterbindet man Drogenhandel? Indem Menschen, die jetzt vom Drogenanbau leben, andere Einkommensmöglichkeiten haben. Daran wird im Moment überhaupt nicht gearbeitet. Es gibt beispielsweise diese Idee eines Grundeinkommens, das jeder Bauer haben könnte dort, damit er nicht mehr auf den Drogenhandel angewiesen ist. Darin wird aber überhaupt nicht investiert. Es werden Milliarden dagegen in Militär investiert, bei dem viele, auch Experten, ich habe jetzt nicht lauter Zitate von Experten hier vor mir liegen, aber auch sagen, dass das so nicht zu gewinnen ist. Beispielsweise das Friedensgutachten 2009 sagt, in dieser Konfrontation ist dieser Krieg, wenn man ihn so nennt, nicht zu gewinnen. Und deshalb ist die Frage für mich, braucht man nicht mehr Fantasie für den Frieden, andere Formen Frieden noch zu schaffen? Und dass gesagt wird, das sei naiv. Ich sollte, hat ja Herr Robbe gesagt, mich dann doch mit den Taliban in ein Zelt setzen und bei Kerzenlicht beten, das finde ich schon ziemlich zynisch, muss ich sagen, weil wir sehen erstens nicht, dass Waffen in 8 Jahren Frieden geschaffen haben, oder kann mir das jemand zeigen? Und zum anderen.
Aber liegt das an den Waffen? Also liegt das daran, Waffen vom Westen aus benutzen, oder liegt das an den Taliban?
Ja, gut, also natürlich liegt das an den Taliban, aber es ist doch offensichtlich nicht so, dass mehr Frieden eingekehrt ist durch die Waffen, wie man geglaubt hat. Man hat geglaubt, das geht ganz schnell und in einem Jahr können wir wieder abziehen und dann ist da Frieden.
Das haben die Russen auch schon geglaubt.
Ja, eben. Also ich meine, zu glauben, dass Waffen so auf diese Weise Frieden schaffen, das finde ich, ist auch sehr kurzfristig gedacht.
Sie wurden von den Kollegen der Berliner Zeitung gefragt, ob der Krieg gegen Hitler nicht notwendig gewesen sei. Und sie fragten zurück, warum gab es vorher keine Strategien, warum wurde die Opposition in Deutschland nicht gestärkt, warum wurden die Gleise, die nach Auschwitz führten, nicht bombardiert. Wenn ich jetzt mal so die Reaktionen sehe, was der Präsident der Evangelischen Akademie zu Berlin, der frühere Robert Leicht, dazu gesagt hat, er hat nämlich die Simplizität ihrer Worte kritisiert und meinte, das sei so nicht vertretbar. Wörtlich, wer ein moralisches Vorbild sein möchte, muss zuvor eines an Urteilskraft sein.
Ja, ist ja schön, wenn Robert Leicht eine so wunderbare Urteilskraft hat und nicht so simpel denkt wie ich, dann sei ihm das herzlich gegönnt.
Ich habe es ja nur als Beispiel gesagt, wie auch die innerkirchliche Auseinandersetzung, wenn ich das mal so sagen darf, gelaufen ist in dem Fall.
Also ich nehme mal ein Beispiel, das ich in diesem Zusammenhang auch genannt habe. Ich nehme mal George Bell, der ist für mich ein ganz großes Vorbild. Bischof in England 1943 ruft er in England dazu auf, nicht derartig Zivilisten Städte in Deutschland zu bombardieren. Der wurde in England als Vaterlandsverräter beschimpft und ähnliches mehr. Aber das war ein Beitrag zum Frieden in einer Kriegssituation. Und ich denke, wenn die Kirche diese Stimme nicht erhebt, die vielleicht simpel ist und sich nicht in militärische Strategien einlässt, nehme ich diesen Vorwurf entgegen. Das macht mir nichts.
Aber auf der anderen Seite, wenn man ein bisschen mal in die Geschichte geht, dann wirkt dieser Vorwurf vielleicht umso gerechtfertigter.
Also Herr Todenhöfer hat ja gesagt, das ist merkwürdig, einen Krieg zu vergleichen gegen eine Armee wie Deutschland im Zweiten Weltkrieg mit diesem Kampf gegen die Taliban. Das zu vergleichen ist überhaupt nicht möglich. Aber dass auch nochmal Fragen an die Geschichte gestellt werden dürfen, beispielsweise, wo war der deutsche Widerstand? Warum hat das nicht funktioniert? Die Unterstützung, wo waren die Links über Grenzen hinweg? Also ich finde, diese Fragen darf man doch ruhig mal stellen. Aber hier merke ich, gibt es bestimmte Reflexe. Und zwar bin ich 3 Reflexen begegnet. Lass dich nie in eine Diskussion über den Zweiten Weltkrieg ein. Ich werde das auch nicht mehr tun. Da gibt es absolute Tabus, Denktabus. Zweitens, es gibt reflexartig die Situation, wenn du den Krieg kritisierst, kritisierst du deutsche Soldaten. Das habe ich nie gemacht, sondern ich habe gerade für die Soldaten mitgedacht, weil ich einen jungen Soldaten bei mir beispielsweise in der Kanzlei hatte, der erzählt, wie er in Afghanistan in einen Hinterhalt gerät, zwei Kameraden verbrennen von ihm, er kommt zurück, er ist psychisch völlig am Ende, aber keinen hier interessiert das so sehr. Oder eine junge Frau, die mir sagt, für Robert Enke haben sie da eine große Trauerandacht gehalten, als mein Mann im Zinksarg aus Afghanistan zurückkam. Wer hat denn da eine große Trauerandacht gehalten? Aber das ist anscheinend ein Reflex. Kritisierst du den Krieg, kritisierst du deutsche Soldaten. Also das hatte ich überhaupt nicht gesagt, aber das wurde mir sofort vorgehalten.
Na gut,
und
aber
der dritte Reflex ist, den dritten Reflex will ich noch nennen, der ist nämlich evangelische Kirche und Friedensfrage. Also dann kommen sofort welche und sagen, und damals in den 80er Jahren haben Pfarrer in Talan Friedensdemonstrationen angeführt. Die evangelische Kirche ist in der linken Ecke. Das sind merkwürdige Reflexe. Also ich finde, da müssen manche auch nochmal überlegen, warum sie so dünnhäutig reagieren.
Na gut, wenn Sie aber jetzt fragen, warum gab es vorher keine Strategien? Es hat Appeasement-Politik gegeben, es gab Chamberlain, es gab das Münchner Abkommen und das ist alles furchtbar gescheitert mit den entsprechenden Folgen. Insofern ist der Rückgriff auf die Geschichte ja nicht uninteressant und auch nicht unbedingt ein Tabu.
Nein, aber der Rückgriff auf die Geschichte zeigt auf jeden Fall, und das ist das Positive daran, dass die Deutschen in ihrer Mehrheit in der Tat nie wieder Krieg wollen. Das erlebe ich jetzt an den vielen, vielen Reaktionen. Ich kriege ja hunderte von E-Mails und Briefen von Menschen, die sagen, wir wollen nicht, dass Deutschland in einen Krieg verwickelt wird. Und ich denke, das ist auch das bittere Erstaunen oder das Erfahren jetzt nach Kundus, dass wir uns lange Zeit damit beruhigt haben, zu sagen, deutsche Soldaten bohren eben Brunnen und bauen Schulen in Afghanistan. Und jetzt wahrnehmen zu müssen, es ist zumindest ein kriegsähnlicher Zustand, wenn nicht wirklich eben ein Krieg.
12.22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute die EKD-Ratsvorsitzende und Bischöfin der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannover, Margot Käßmann. Voraussehbar, Frau Bischöfin, wäre jetzt eigentlich, dass das nächste Thema, wenn ich das mal so sagen darf, dass Sie setzen, was ja auch in der Predigt schon angesprochen war, in der Neujahrspredigt, Kinderarmut.
Kinderarmut muss ich als Thema nicht setzen, sondern das habe ich in den letzten Jahren immer wieder ganz nach vorne gebracht, allerdings nie mit einer Resonanz wie beim Thema Afghanistan. Das finde ich im Übrigen auch interessant, weil Kinder anscheinend doch nicht so wichtig sind wie Krieg. Das macht man sich daran ja vielleicht auch klar. Dazu habe ich schon deutlich, denke ich, schärfere Worte gesagt. Ich finde äußerst bedrückend, dass jedes sechste Kind in Armut aufwächst, weil wir uns das als Gesellschaft, die sowieso schon kinderarm ist, also arm an Kindern, eigentlich überhaupt nicht leisten können.
41% der Alleinerziehenden, und da ist es besonders schwer, leben von Hartz-IV-Leistungen. Das Kindergeld macht bei Alleinerziehenden 22% des Haushaltseinkommens aus. Wir zahlen ja, es gibt ja Sozialtransfers und dadurch wird die Armutsgefährdungsgrenze von Kindern von 34% auf 12% gesenkt. Da funktioniert doch der Sozialstaat eigentlich, auch im europäischen Vergleich.
Wir wissen, dass Kinderarmut nicht nur materielle Armut ist, sondern ganz oft Beteiligungsarmut und eben vor allen Dingen Bildungsarmut. Deshalb, denke ich, sind zwei Dinge wichtig. Das eine ist, Bildung muss viel früher ansetzen. Es gibt in Deutschland immer noch dieses Bild, mit der Schule fängt der Ernst des Lebens an. Dieses Bild stimmt schlicht nicht, weil die Elementarpädagogik zeigt, dass Kinder von 1 bis 3 ihr Sozialverhalten prägend lernen und von 3 bis 6 ihr Lernverhalten. Das heißt, wir müssen früher Kindern einen Anreiz zur Bildung geben, Bildungschancen, Sprachentwicklungsmöglichkeiten. Deshalb bin ich dafür, dass Krippen ausgebaut werden, dass Kinderfrühförderung möglich ist und mindestens auch ein Kindergartenpflichtjahr vor der Schule da ist, weil die Grundschule kann nicht auffangen, was vorher nicht möglich gewesen ist. Und Beteiligungsarmut, es ist ganz deutlich, dass viele dieser Kinder überhaupt keine Chance haben, sich zu beteiligen, weil die Eltern kein Geld haben für Schwimmbadkarten, beispielsweise für einen Sportverein, für die Musikschule. Das sind ja wichtige integrative Leistungen für Kinder und deshalb finde ich, da müssen wir viel stärker ansetzen. Statt Betreuungsgeld bin ich dafür, dass es Gutscheine gibt für Vereinsmitgliedschaften beispielsweise oder ein Instrument zu erlernen oder wie eine von unseren Kirchengemeinden das macht, Schwimmbadkarten im Sommer.
Wenn man von Bildungsferne spricht, dann gab es in den 60er Jahren so eine soziologische Kunstfigur. Das war das evangelische Landarbeiterkind oder das katholische Landarbeiterkind weiblichen Geschlechts, was also das typische bildungsferne, mit wenig Bildungschancen versehene Kind war. Das hat sich sehr stark gewandelt. Heute sind es die Jungen von überwiegend armen migrantischen Eltern. Was bedeutet dieser Wandel? Ist zum Beispiel die Bildungsferne, die wir so oft beklagen, dann nicht auch kulturell bedingt?
Das ist sicher so zum Teil. Also Kindertagesstätten-Mitarbeiterinnen sagen mir, dass es sehr schwierig ist, oft Migrantenfamilien beispielsweise klarzumachen, dass es sinnvoll wäre, ein Bilderbuch zu Hause zu haben, weil Kinder sind irgendwie dabei. Das ist eine andere Einstellung auch zum Kind, dass das Kind gefördert werden soll, dass es möglichst mit allen Sinnen gefördert werden soll, dass man dem Kind Anreize für die Sinne gibt. Das ist in der Erziehungsvorstellung anscheinend bei manchen Familien überhaupt nicht mitgedacht. Übrigens nicht nur bei Migrantenfamilien, das müssen wir auch ganz klar sagen und sehen. Also das deutlicher zu machen, auch
aber
in Diskussionen.
Da gibt es schon Unterschiede, das ist schon besonders dort, insbesondere was die Mädchen angeht.
Das ist sicher bei Migrantenfamilien ausgeprägt, aber also ich besuche nun viele Kindertagesstätten. Also da können Sie auch mit den Mitarbeiterinnen sprechen. Es gibt es auch in deutschen Familien, dass die Kinder einfach völlig vernachlässigt werden, dass es nur Fernsehprogramme gibt und sonst nichts. Keine Beschäftigung mit dem Kind, keine Zeit mit dem Kind, keine Bewegung überhaupt für das Kind. Und wenn die Familie arm ist, auch keine Chance, außerhalb des Hauses irgendwas zu machen, sondern dann auch noch einen Rückzug. Also das gibt es nicht nur bei Migrantenfamilien, aber sicher sehr oft bei Migrantenfamilien. Und ich denke, da nochmal deutlich zu machen, also ich bin ja nur auch in den 60er Jahren groß geworden, Bildung war ein hohes Ideal, auch meiner Eltern. Die haben alles getan, damit ihre Kinder Abitur machen können und studieren können. Das deutlich zu machen in Gesprächen, was es bedeutet, für ein Kind gefördert zu werden, das ist wichtig. Und wir haben auch erfolgreiche Projekte. Ich will jetzt mal eins nennen. An einer Schule in Hannover, 250 Kinder aus 60 Nationen. Das ist wirklich eine Grundschule, die die ganze Vielfalt kennt. Da haben wir einen Mittagstisch für 20 Kinder mit einer Warteliste von 60, weil wir mehr nicht leisten können. Eine Diakonin, zwei Frauen, die ehrenamtlich mitarbeiten. Die Kinder kommen nach der Schule, sie essen zusammen, Hausaufgaben werden betreut und dann gibt es eine Nachmittagsaktivität. Aus dieser Schule geht normalerweise kein Kind aufs Gymnasium. Im letzten Sommer haben 9 Kinder gewechselt von der 4. in die 5. Klasse von diesem Mittagstisch und 6 sind aufs Gymnasium gegangen. Das zeigt, das ist keine Finanzfrage in dem Fall, sondern diese Kinder werden geistig angeregt, die haben eine Bildungschance bekommen und bekommen eine Chance, die auch auszubauen. Also wir müssen uns stärker um dieses einzelne Kind kümmern. Wir brauchen Ganztagsschulen, die den Namen wirklich verdienen, indem da jedes Kind auch eine warme Mahlzeit bekommt und eine Hausaufgabenbetreuung. Und das würde dann auch wieder Mütter entlasten, gerade Alleinerziehende, dass sie selbst einen Arbeitsplatz finden.
Aber wie kommt das? Sie haben Ihre Eltern erwähnt, auch ihre beiden Schwestern haben studieren können und auch sollen. Die Disziplin, glaube ich, kam mehr von der Mutter als vom Vater.
Ja, das war so.
Egal, aber es ist so, dass dieser Impetus da war. Unsere Kinder sollen es besser haben, die sollen studieren. Warum ist das in der Gesellschaft offenbar nicht mehr in dem Maße vorhanden? Wo ist das verloren gegangen?
Ich kann nicht sagen, wo es verloren gegangen ist. Ich kann nur sagen, wir brauchen es dringend wieder. Die World Vision Kinderstudie 2007 hat auch Kinderinterviews im hinteren Teil. Hoch deprimierend ist ja, dass diese Kinder selber sagen, wir werden wahrscheinlich keinen Schulabschluss machen, wahrscheinlich werden wir Hartz IV verdienen. Ich habe sowieso keine Chance. 10-, 12-Jährige sind das. Das heißt, auch die Kinder selber, die Eltern nicht, aber auch die Kinder selber sehen keine Chance. Und da brauchen wir, denke ich, eine Zuwendung zu dem einzelnen Kind, eine Betreuung des einzelnen Kindes, viel eher als eine Erhöhung von Kindergeld, damit es gefördert wird.
Aber auf der anderen Seite geht es ja schon auch um Geld. Es wird ja auch gefordert. Und jetzt nehmen wir mal an, das Bundesverfassungsgericht entscheidet im März, dass die Regelsätze für Hartz-IV-Empfänger und eben auch das, was die Kinder bekommen, also die Grundsicherung für Kinder, erhöht wird. Es geht um 61 Euro auf 420 Euro, sagt zum Beispiel der Paritätische Wohlfahrtsverband, und 300 Euro dann bei den Kindern. Das wäre in Ordnung?
Auf jeden Fall lernen wir, dass es natürlich absurd ist, einfach den Satz eines Kindes zu benennen mit 2/3 von dem, was ein Erwachsener braucht. Wenn man darüber nachdenkt, kann man gleich sehen, dass das nicht stimmen kann. Ein Kind beispielsweise wächst und braucht deshalb viel mehr Kleidung als ein Erwachsener, der in der Regel seine eigene Größe doch über Jahre behält. Also ich finde das einen richtigen Gedanken, dass die Hartz-IV-Sätze da an den Bedarf des Kindes ganz anders angepasst werden müssen, als den Bedarf des Kindes einfach mit 2/3 eines Erwachsenen zu definieren. Das finde ich gut und wichtig natürlich. Und eine solche Grundsicherung in unserem Land ist auch eine soziale Leistung, die Kindern dann zugutekommt. Aber wie gesagt, das ist nicht alles. Die Förderung von Beteiligung und Bildung muss dazukommen.
Und beides kostet natürlich, da müssen wir schon über Geld reden, einen Haufen Geld.
Also, interessanterweise haben wir bei Afghanistan gar nicht über Geld gesprochen.
Das ist richtig, aber ich bin ja da auch nicht der Propagandist von Afghanistan, sondern habe nur ein paar Fragen gestellt, die in dem Zusammenhang auftauchen. Nach Berechnungen des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung würde das, was wir eben besprochen haben, den Steuerzahler nicht mehr nur 45, sondern dann 65 Milliarden kosten, nur um mal klarzumachen, um welche Dimensionen es da geht. Wenn es nun so ist, dass 40% der Sozialunterstützungsempfänger in Hannover beispielsweise Migranten sind, was meinen Sie, wie eine solche Erhöhung da denn wirkt?
Also ich hoffe, sie wirkt zur Entlastung der Familien und im Sinne der Kinder. Und gleichzeitig sage ich, Geld ist das eine, das andere ist, dass das einzelne Kind persönlich gefördert wird. Das halte ich für das im Verhältnis gesehen Wichtigere.
Aber es könnte natürlich sein, die türkischstämmigen Frauenrechtlerinnen weisen uns ja immer darauf hin. Seren Artes zum Beispiel hat es hier in dieser Sendung getan und hat es beklagt, dass der deutsche Sozialstaat eine bestimmte Praxis fördert, die eigentlich nur kulturelle Gründe hat, dass nämlich dort Frauen nicht arbeiten dürfen. Und der Zusammenhang, dass wenn Frauen arbeiten gehen, dass dann Kinderarmut verringert wird, ist wissenschaftlich nun wirklich erwiesen.
Also dazu kann man zwei Punkte benennen. Das eine ist, ich habe immer für eine Berufstätigkeit von Frauen mich eingesetzt, für die Möglichkeit der Berufstätigkeit. Das ist besonders kritisiert worden von Familien, bei denen das traditionelle Familienbild vorherrscht, von deutschen Familien allerdings, wo der Mann erwerbstätig ist, die Frau die Kinder erzieht. Wenn das funktioniert, kann das ein sehr gutes System sein. Das will ich gar nicht kritisieren. Ich glaube aber, dass es für Frauen gut ist, wenn sie sich selbst absichern können. Und natürlich auch für Frauen gut ist mit einem Migrationshintergrund, damit sie diese Kultur kennenlernen in Deutschland, die deutsche Sprache kennenlernen und selbstständig sein können. Das halte ich natürlich für sehr wichtig. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Hartz-IV-Gesetze da ja etwas geändert haben durch die Definition der Bedarfsgemeinschaft. Ich habe ein Jobcenter besucht vor kurzem und da sagte man mir, das sei etwas, was durch Hartz IV gut gelingt. Also es kann jetzt nicht mehr beispielsweise der Familienvater, der ein, sagen wir, patriarchales Familienbild hat, sagen, also ich bin arbeitslos. Wenn dann ein Arbeitsplatz für seine Frau gefunden wird, sagt er, das geht überhaupt nicht, sie darf nicht arbeiten. Dann kann man jetzt eingreifen und sagen, ihr seid eine Bedarfsgemeinschaft. Wenn die Frau einen Arbeitsplatz haben kann, da muss sie den auch annehmen, sonst wird das abgezogen. Und er sagt, das fördert eigentlich letzten Endes die Berufstätigkeit von Frauen.
Aber wie ist es dann, wenn die Sätze jetzt so angehoben werden, wie besprochen, und es dann sich eigentlich insbesondere für Familien mit mehreren Kindern unter Umständen gar nicht mehr lohnt zu arbeiten, weil der Abstand zu dem, was sie im Niedriglohnbereich arbeiten können, zu gering ist?
Also ich finde diese Frage, die suggeriert ja, das sind Familien, die sagen, arbeiten will ich nicht, warum sollte ich arbeiten, solange die anderen mich ernähren, ist doch alles gut. Und dann schauen wir auf die herab und sagen, was sind das für Sozialschmarotzer? Das entspricht nicht meinem Menschenbild, meinem christlichen Menschenbild, sage ich da. Jeder Mensch hat eine eigene Würde und sehr oft ist es auch so, dass die Würde eben damit zusammenhängt, dass ich meinen eigenen Unterhalt verdienen kann. Also jetzt zu sagen, wir erhöhen die Sozialsätze und dann werden die sich überhaupt nicht mehr bewegen. Menschen, die die Hoffnung verloren haben, für ihren eigenen Unterhalt zu arbeiten, sind in der Regel, für mich jedenfalls, haben die mein ganzes Mitgefühl. Diese Hoffnungslosigkeit, die ich da antreffe bei solchen Familien, die ist doch die Frage, die wir aufgreifen müssen. Warum findet man keinen Arbeitsplatz? Warum hat der Sohn wieder keine Ausbildung fertig gemacht? Also wie können wir Menschen da unterstützen, dass sie hoffnungsvoller sind, ihr eigenes Leben leben zu können? Und das Bild von demjenigen, der Hartz IV empfängt und auf dem Sofa liegt und sagt, ach, was geht's mir gut, warum sollte ich mich bewegen und so blöd sein wie die anderen und arbeiten, das finde ich ist auch ein sehr negatives Bild vom Menschen. Das mag es geben, es gibt auch solche Menschen, aber das der Mehrheit anzulasten, das halte ich der Würde des Menschen nicht angemessen.
Frau Bischöfin, ich habe doch schon erwähnt, Ihr Vater war Kraftfahrzeugschlosser, hatte sich nach dem Krieg einen kleinen Betrieb aufgebaut, Ihre Mutter Krankenschwester und wie gesagt, von ihr hatten Sie Disziplin und Zielstrebigkeit offenbar mitbekommen und von Ihrem Vater lese ich in Ihrem Buch Lebenslust und Humor. Apropos Lebenslust, manchmal empfinde ich auch mit 50 eine unbändige Lust am Leben, steht in Ihrem Buch. Was ist für Sie Lebenslust?
Lebenslust ist die Freude dran zu leben, sich bewegen zu können, einfach auch sich freuen an einem schönen Tag. Also ich möchte nicht darin versinken, alles nur noch als Mühsal, Plage und Arbeit zu sehen. Also ich bin heute Morgen mit einer Freundin um den Maschsee gelaufen, die Sonne ging auf. Das ist Lebenslust pur, also einfach so ein Grundgefühl für das Leben zu behalten, das Leben als Geschenk Gottes zu sehen, so verstehe ich das als Christin, und zu sagen, es ist auch gut, es ist nicht alles immer nur schlecht.
Das heißt also, einfach einen Lebensoptimismus sich zu bewahren, trotz aller Dinge, die so passieren können im Leben, oder?
Also Lebensoptimismus, dann würde ich eher sagen, Glaubensdankbarkeit und Hoffnung. Also seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet, hat der Apostel Paulus mal gesagt.
Das war ihr Motto für die EKD.
Ja, das habe ich bei der Ratswahl gesagt, finde ich, ist ein gutes Lebensgefühl, diese Fröhlichkeit aus der christlichen Hoffnung heraus. Also dieses Leben wird enden, ich werde sterben, Sie werden sterben, das ist die Botschaft, die jeder Mensch kennt und trotzdem kann ich froh und glücklich leben und muss mich nicht jeden Tag darum grämen, weil ich überzeugt bin, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Dann kann man Trübsal, wie Paulus sagt, oder Wüstenzeiten oder schwierige Zeiten gut durchstehen und das Beten als Haltung eines Menschen ist eine, die mit Gott im Gespräch bleibt und das eigene Leben vor Gott verantwortet. Das ist mir jedenfalls wichtig und für mich gibt das insgesamt eine Lebenshaltung, wo ich mit beiden Beinen gut auf der Erde stehen kann, an dem Platz, an den mich Gott gestellt hat.
Frau Bischöfin, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Gerne.
Das war 12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute die Landesbischöfin von Hannover und EKD-Ratsvorsitzende Dr. Margot Käßmann. Promoviert übrigens über das Thema Armut und Reichtum als Anfragen der Ökumene. Ihr Buch In der Mitte des Lebens ist für 16,90 Euro bei Herder erschienen. Nächste Woche Frau, gläubig, linke SPD. Gast wird die Generalsekretärin der Sozialdemokraten Andrea Nahles sein. Für heute, danke, dass Sie uns zugehört haben.